Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Slagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, auf der Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und im Livestream voinews.id/germanzuhören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident Yusuf Kalla sagte, die Parlamente sollten globale Fragen lösen. Der Schutz des Einheitsstaates Indonesiens, NKRI, ist die Priorität. Das Weltparlamentsforum bringt Bali Roadmap hervor. Indonesischem Verteidigungsminister zufolge sei Papua ein ganzheitliches Teil von dem Einheitsstaat Indonesiens NKRI. Indonesien ist bereit, die Zusammenarbeit im Fischereibereich mit Malaysia zu stärken. Bappenas fördert die Forschungszusammenarbeit mit den asiatischen und europäischen Ländern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete am 4. September das dritte internationale Parlamentsforum in Denpasar, Bali, an dem die Vertreter der Parlamente aus verschiedenen Ländern teilnehmen. Die Durchführung dieses Forums dient dazu, die Zusammenarbeit zwischen den Parlamentsabgeordneten in einigen Ländern durch ein nachhaltiges Entwicklungsprogramm zu stärken. Bei der Eröffnung rief Kalla die internationalen Parlamente auf, die globalen, wirtschaftlichen, sozialen und öffentlichen Fragen sowie die Verschmutzung und die Änderung der Umwelt gemeinsam zu lösen. Der Vizepräsident betonte dabei die Wichtigkeit einer Realisierung der humanitären Haltung, der Gerechtigkeit und Verbesserung des Lebens. Er erklärte weiter, dass die Infrastruktur und Innovationen die zukünftigen Herausforderungen für die Industrie- und Entwicklungsländer seien. Diese Herausforderungen könnten durch die Anwendung der Technologie in allen Wirtschaft- und Handelssektoren beantwortet werden. Die indonesische Regierung wird nicht aufgeben, um das Territorium des Einheitsstaates Indonesiens, NKRI, zu schützen. Dies teilte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi am Donnerstag, dem 5. September, während der Sitzung mit der Kommission 1 des Parlamenten in Jakarta der Pressemit. Retno Marsudi betonte, dass der Schutz der Einheitsstaates Indonesiens eine der Prioritäten der indonesischen Außenpolitik sei. Retno Marsudi ist davon überzeugt, dass alle Seiten gemeinsames Interesse haben, einen förderlichen Zustand zu schaffen und die öffentliche Ordnung auf Papua aufrechtzuerhalten. Die indonesische Regierung betonte, Papua und West-Papua seien ein ungetrennte Teil des Einheitsstaates Indonesiens NKRI. Wenn es also Fragen im Zusammenhang mit Sezessionsbemühungen gibt oder es einen Referendumsdiskurs gibt, dann ist dies eine Warnung für diese Nation geworden. Das Dritte Weltparlamentsforum über die nachhaltige Entwicklung, das zwei Tage in Bali stattfand, hat eine gemeinsame Übereinstimmung hervorgebracht. Die Übereinstimmung heißt Bali Roadmap oder Bali's Plan. Der Vizevorsitzende des indonesischen Parlaments, Fadli Zon, teilte am Donnerstag, dem 5. September in Kuta auf Bali der Presse mit, dass Bali Roadmap aus drei Punkten bestehe. Erstens ist die Ausübung der Grundrechte der Menschen verurteilsfrei. Zweitens ist die Lokalisierung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung, die auf die lokale Kultur und Weisheit sich gründet. Drittens drängt Bali Roadmap die Partnerschaft zwischen den Unternehmen, um die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu beantworten. Dazu wird die Finanzdienstleistung für alle zur Verfügung gestellt werden. Papua und Westpapua sind ein ganzheitliches Teil von dem Einheitsstaat des Indonesiens. Dies teilte der indonesische Verteidigungsminister Riamizat Riakudu am Donnerstag, dem 6. September in Jakarta, bei einer Sitzung mit der Kommission 1 des indonesischen Parlaments mit. Um den förderlichen Sicherheitszustand in Papua zu gewährleisten, habe das indonesische Verteidigungsministerium eine Annäherung entworfen. Die Annäherung ist eine Mischung von Hard Power ist die Indonesian Streitkraft der TNI. Soft Power wird durch die Staatsverteidigung, die regionale Diplomatie und die Beziehungen mit den Supermachtländern verwirklicht werden. Die indonesische Regierung ist bereit, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen im Sektor der maritimen und Fischereiangelegenheiten mit Malaysia zu stärken. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte der Leiter der Behörde für die Forschung und die Arbeitskräfte im Sektor des Maritimen und der Fischereiangelegenheiten Syarif Wijaya am 5. September in Jakarta, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Malaysia sich gut entwickelten. Er hofft, dass diese bilateralen Beziehungen, wie zum Beispiel in der Bekämpfung des illegalen Fischfangs, erweitert werden könnten. Der indonesische Minister für die nationale Entwicklungsplanung und Leiter der Behörde für die nationale Aufbauplanung, Bambang Brojonegoro, fordert die Zusammenarbeit in der Forschung und im Lehrlingsprogramm mit den europäischen und asiatischen Ländern. Dies solle dazu dienen, die Qualität der Arbeitskräfte zu verbessern. Das sagte der Minister am 4. September in seiner Pressemeldung aus dem Wirtschaftsforum in Vladivostok, Russland, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Laut ihm sollte Indonesien die Zusammenarbeit mit den asiatischen und europäischen Ländern stärken, da die Entwicklung der Arbeitskräfte der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität und zur Schaffung guter Arbeitskräfte sei. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.098,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.363,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.231 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Oh, yeah,
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Forderung der Verpflichtung der Länder zum Zuvorkommen des globalen Klimawandels, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, eine Studie hat den Klimawandel mit dem Dorian Sturm, der Amerika am 3. September heimgesucht hat, verbunden. Laut dieser Studie hat das Wärmeozean einen extremeren Sturm hervorgerufen. Der Meeresspiegel hat auch Stromwellen erhöht und schlimmere Flut verursacht. Nachdem der NASA-Wissenschaftler Tim Hall mehr als 70 Jahre Daten über Atlantik-Hurrikan analysiert hatte, berichtete er, dass der Strom möglicherweise im Festland aufhöre und seine Zeit auf der Erde verlängere, wenn sie zerstört und schwere Regenfälle verursacht. Nachdem der Hurrikansturm die Bahamas vor mehr als 40 Stunden verwüstet hatte, suchte der Sturm im Norden heim und umkreiste die Küsten von Florida und Georgia, bevor er Carolina heimsuchte. Die Experten von Meteorologie und Klima brachten zum Ausdruck, dass der Dorian-Sturm Merkmale einer Sturmform von dem in Zukunft gebildeten Sturm gezeigt habe, als das Erdklima sich erwärmt. Außer der Sturm, der seinen Charakter zum Sergestoriasissen-Sturm geändert hat, wird der globale Klimawandel auch mit dem CO2-Kohlendioxidgehalt in China gekennzeichnet, der im Jahr 2022 seinen Höhepunkt erreichen wird, schneller als Anfangsprognose im Jahr 2023. Die Lage in China als Beiträger der größten Emissionen auf der Welt wird einen Einfluss auf die Bemühungen der Welt bringen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu kontrollieren. Jedes Jahr von 1850 bis 1900 erreicht die Durchschnittstemperatur der Welt 1 Grad Celsius oder mehr. Die britische Meteorologieagentur geht davon aus, dass sie der Trend in den nächsten 5 Jahren weiter ablaufen werden. Die UN-Wissenschaftler haben einen Sonderbericht über die Langzeiteffekte des Temperaturstiegs von 1,5 Grad Celsius veröffentlicht. Sie sind der Meinung, dass die außergewöhnliche Bemühung durchgeführt werden muss, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, damit die Welt bis 2030 die Grenze nicht überschreitet. Laut einer Analyse der British Meteorological Agency besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass dies in den nächsten 5 Jahren passieren werde. Aufgrund der Karte der Länder, die von dem Klimawandel gestützt sind, können wir sagen, dass die meisten Industrieländer die Spitzenposition in diesem Bereich dominieren, insbesondere die Länder in Europa und Amerika. Asien ist ein Kontinent, dessen Länder nicht so bereit sind, vor den Auswirkungen des Klimawandels zu bestehen. Obwohl man immer noch Japan für sehr bereit hält, um vor Katastrophenschutz und Notfall zu stehen. Man soll den Verfahren und dem System des Landes eine Aufmerksamkeit schenken, um Katastrophen zu bewältigen und dem Klimawandel vor den Augen zuvorzukommen. Dazu ist es eine gemeinsame Verantwortung zwischen den Ländern. Eigentlich gibt es schon konkrete Aktionen von den Mitgliedstaaten, die in dieser Bewegung mitbezogen sind. Dies sieht auch von der Haltung der Vereinten Nationen in Form von Sustainable Development Goals, SDGs. Aus. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir werden heute die historischen Ereignisse, die am 6. September passierten, berichten. Wir beginnen mit dem ersten Gipfel der Blockfreie Bewegung am 6. September 1961 in Belgrad. Der erste Gipfel der Blockfreien Bewegung fand am 1. bis 6. September 1961 in Belgrad statt. Der Gipfel führte zu gemeinsamen politischen Grundsätzen. Die Prinzipien basierten auf die Koexistenz von Frieden und nicht verbündeten Militärmitgliedern, um den Kolonialismus in allen Formen und Erscheinungsformen zu beseitigen. Der Gipfel wurde als Fortsetzung der ASEAN-Afrika-Konferenz 1955 in Bandung, West Java, Indonesien betrachtet. 25 Länder, die am Gipfel teilnehmen, waren 8 asiatische Länder, 9 afrikanische Länder, ein europäisches Land, Jugoslawien, ein Lateinamerika, Kuba und 6 arabische Länder. Die treibende Kraft dieser Konferenz war Präsident Josip Broz Tito, der dem Land der Dritte Welt näher war, das frei von der Isolation der beiden Blöcke sein wollte. Auf der Konferenz wurden auch Diskriminierung aus Gründen der Rasse, Unterstützung für Fortschritt und Entwicklung sowie Abrüstung erörtert. Das nächste historische Ereignis ist die Beerdigung von Prinzessin Diana am 6. September 1997. Die Trauerfeier für Prinzessin Diana fand am 6. September 1997 statt, 6 Tage nach ihrem Tod, der infolge eines Unfalls im Tunnel Pont de Alma in Paris, Frankreich, tragisch war. Rund 2,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sahen die Prozession entweder direkt oder über das Fernsehen. Der Höhepunkt der Prozession fand in Westminster Abbey, London statt. Zu dieser Zeit war der Sarg von Prinzessin Diana oder der bekannten Lady Di mit der Flagge des Königreichs bedeckt und wurde vom 8. Beauftragten Offizieren der Einheit der Welsh Guard getragen. Die Prinzessin, die den Titel Prinzessin von Wales hatte, wurde auf der von einem künstlichen See umgebenen Insel, die Oval Lake, im Althorp Park des Hauses der Familie Spencer beigesetzt. Das letzte historische Ereignis ist die Operation des Ops Garden am 6. September 2007. Der Betrieb des Ops Gardens war ein Luftangriff Israels auf das Agrarforschungszentrum in Deir Ezzor, Nordsyrien, am 6. September 2007. Den Nachrichten zufolge wurde der Angriff vom Geschwader 69 der israelischen Luftwaffe, bestehend aus F-15I, F-16 und Elin. Insgesamt gab es 8 Flugzeuge. Zuvor berichtete CNN, dass der Angriff auf Hisbollah-Militante abzielte. Am 13. September erwähnte die Washington Post, dass die Intelligenz der Vereinigten Staaten und Israels Informationen über eine mit Unterstützung Nordkoreas in Syrien errichtete Atomanlage erhalten habe. Konventionelle Waffe. Nach Angaben der Sunday Times war das Ziel die Lagerung von Nuklearmaterial aus Nordkorea. Ein Zementschiff Nordkoreas legte 3 Tage zuvor in Syrien an und das Schiff wurde beschuldigt, die Nuklearausrüstung mitgebracht zu haben. Nordkorea selbst verfluchte den Angriff, obwohl Nordkorea auf internationalen Ereignissen nur selten aktiv wurde. Unter dessen erwähnte die Tageszeitung Observer, dass es sich bei der Operation um einen Angriff auf die Atomanlage des Irans und Syriens handelte und dass die israelische Luftwaffe immer noch sehr stark war, obwohl ihre Armee im Libanon-Krieg 2006 gedemütigt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi. Tercipta nelangsa merenggut sukma.
Das war das Lied mit dem Titel Tak Bisa Kelain Hati, Kann ich in anderes Herz, gesungen von Kla Project. Sisino bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian Video World, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Es ist Zeit für Indonesien Hersteller von Elektro Kraftfahrzeugen zu werden. Der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan ist davon überzeugt, dass Indonesien jetzt Produzent von Elektro-Kraftfahrzeugen werden sollte, da es verschiedene Ersatzteile dafür in Indonesien gibt. Das sagte am Mittwoch, den 4. September, bei der Eröffnung der Indonesischen Elektro-Motorshow in Jakarta. Der Minister wies darauf hin, dass etwa 70-80% der Ersatzteile, die aus Lithium-Batterien bestehen und für Elektrofahrzeuge unverzichtbar seien, sich in Indonesien befinden. Laut ihm wollten auch verschiedene Unternehmen im Inland investieren, was oft mit der Herstellung verschiedener Ersatzteile zur Unterstützung der Herstellung von Elektrokraftfahrzeugen verbunden sei. Außerdem sei die Luft in verschiedenen Großstädten wie Jakarta verschmutzt. Daher sei es wichtig, Kraftfahrzeuge, die noch fossile Energie verbrauchten, durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, die umweltfreundlicher seien. Bei der gleichen Gelegenheit kundigte der Leiter des Präsidentenbüros Muldoko verschiedene Vorteile im Zusammenhang mit der Nutzung von Elektrokraftfahrzeugen, einschließlich der Reduzierung des Öl- und Gasimportes an, um eine gesündere Umwelt für die nächste Generation zu schaffen. Laut Muldoko könne die Nutzung der Elektrokraftfahrzeuge die staatseigene Elektrizitätsgesellschaft PLN fördern, da es mehr Elektrokraftfahrzeuge gebe, die Elektrizität aus PLN zum Laden der Batterien verwenden werden. Er glaubt, dass die Indonesier bald Elektroautos kaufen können, die zurzeit noch relativ teuer seien. Es wurde berichtet, dass mit der Verwendung von Nickel mit niedrigem Nickelgehalt als Rohstoff für Batterien gemäß der Präsidialverordnung Nummer 55 von 2019 über die Beschleunigung batteriebasierten Elektrofahrzeuge für den Straßentransport es zu einem Prioritätsverbot des Exportes von Nickelerz kommen werde. Indonesien sei eines der Länder mit den weltweit besten Rohstoffen für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und zwar minderwertiges Nickelerz oder Limonit mit einem Nickelgehalt von 0,8-1,5%. Der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochbildung Muhammad Nasir ist optimistisch, dass die Verwendung von Elektrofahrzeugen den Verschmutzungsgrad in den indonesischen Großstädten reduzieren werde. Das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
From Indonesia to the world.
Ada set with them title Tiga Salahmu, Dry Feller von PCL. This is now by uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe die echte Spezialität aus der Insel Semeru in Aceh namens Memek wurde zum immateriellen Kulturerbe Indonesiens benannt. Diese Entscheidung fand bei einer Sitzung in einem Hotel in Jakarta statt. Neben Memek wurden auch drei andere Kulturgüter aus Aceh, nämlich Gütel, Silat Pelintau und Sining, zum immateriellen Kulturerbe erhoben. Gutel ist eine kulinarische Spezialität der Gayo-Leute und wird aus Reismehl, Kokosnüssen, Zucker und Wasser hergestellt. Dieser Teig wird vermischt, oval geformt, in Backplatten verpackt und gedämmt. Sining hingegen ist ein traditioneller Tanz aus Zentral Aceh. Der Silat Pelintau ist ein traditioneller Verteidigungsspot und kommt aus Aceh Tamiang. Es ist die Kunst des indonesischen Sports Pencaksilat mit der Schönheit und die Kunst des Verteidigungssportes in der Gegend Tamiang. Nun stellen wir Ihnen die Spezialität Memek aus Semeru vor. Nach einer Website des Kultur- und Tourismusamtes von Aceh kommt der Name Memek aus dem Wort Mamemek, was auf Deutsch Kauen oder Beißen heißt. Populärer ist jedoch die Ausdruckweise der Einheimischen mit Memek. Die Bevölkerung macht es normalerweise, um das Fasten zu brechen. Daher findet man diese Spezialität vor allem im Fastenmonat. Es ist ein Brei ähnlich und wird aus Gongsengklebreis, zerkleinerten Bananen, gewärmten Kokosmilch, Zucker und Salz hergestellt. Die Herstellung dauert ungefähr eine Stunde. Dieses Essen kann heiß oder kalt gegessen werden. Liebe Zuhörer, beim Genießen dieser Spezialität ist der Geschmack von Bananen und gebratenem Reis stark ausgeprägt. Das Aroma von geröstetem Reis durchdringt auch die Nase. Memek ist jetzt leicht in touristischen Zielen rund um die Insel Semeru zu finden. Sie können diese Spezialität in Cafés auf der Semeru-Insel essen. Um eine Tasse Memek zu kaufen, muss man 5.000 Rupiah bezahlen. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über die Spezialität Memek aus Aceh. damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Simpan di hati. simpan di hati.
Das war das mit dem Titel Semusim eine Saison, vorgetragen von Marcel. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die International Book Fair 2019. Liebe Zuhörer, von dem 4. bis 8. September 2019 findet die Buchausstellung Indonesia International Book Fair 2019 im Jakarta Convention Center statt. Die Buchausstellung wird von Verband Indonesischer Buchverlage oder IKP organisiert und wurde schon 39 Mal veranstaltet, seit sie zum ersten Mal im Jahr 1980 stattfand. Anfang hieß die Buchausstellung Jakarta Book Fair und dann wurde der Name zur Indonesia International Book Fair 2014 verändert. Einige Programme bei dieser Buchausstellung beinhalten unter anderem Werbung, Transaktion, Diskussion und Interaktion zwischen den Buchverlagen, Autoren, Bibliothekaren, Aktivisten von Bildung und Sozialkultur sowie Unternehmer der Kreativindustrie. Diese Buchausstellung ist kostenlos für die Öffentlichkeit. Bei der diesjährigen Durchführung der Indonesia International Book Fair gibt es einige neue und unterschiedliche Dinge im Vergleich zu den Veranstaltungen der Vorjahren wie das Partnerschaftsprogramm Indonesien und die Veranstaltung des Internationalen Symposiums über Bildung. Das Partnerschaftsprogramm Indonesien dient dazu, Indonesien zum Zentrum für die Vermarktung des Urheberrechts im internationalen Raum zu machen. Dabei wird das Buchausstellungskomitee Sonderanreize für potenzielle Urheberrechtskäufer aus dem Ausland, die dieser Buchausstellung beiwohnen und eine Transaktion bei der Indonesia International Book Fair 2019 durchführen geben. Außerdem gab es das Symposium über Bildung, das von dem Indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur und der Nationalen Behörde für Kreativwirtschaft unterstützt wurde. Dieses Symposium fand am 3. September 2019 statt und erörterte das Bildungskonzept, den Einfluss der Technologie auf die derzeitige Bildung und das Urheberrecht. Liebe Zuhörer, eine interessante Ecke bei der Indonesia International Book Fair 2019 ist die Zona Kalab, übersetzt eine verrückte Zone, in dem die Buchverlage die Bücher mit einem Rabatt von 40 bis 70% verkaufen. Diese Einrichtung basiert auf das Gesetz Nummer 3 von 2017 über das Buchhaltungssystem, in dem die Buchaufstellung nicht nur eine Werbung, sondern auch eine Versorgung mit billigen Büchern sein soll. Hier kann man viele Bücher preiswerter erwerben. Die Zona Kalab ist schon seit letztem Jahr vorhanden. Das Komitee hat etwa 500.000 Bücher für die Käufer zur Verfügung gestellt. Die Zone für den Verkauf von billigen Büchern liegt auf einer Fläche von 600 Quadratmetern. In dieser Zone werden nicht nur Bücher, sondern auch erzieherische Bildungsspielzeuge und Handelswaren bezüglich der Buchhaltung verkauft. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Thank you.
Das war das mit dem Titel Sadis, Sadistis, gesungen von Citra Solastika. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz, der Kurswelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id. Lebih cerah, bitte klikkan CD like und kommentieren Sie in Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und email @voinews.id.